Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Ja, wenn man die Diagnose bekommt und man erfährt, dass man vielleicht bald nicht mehr sieht, weniger sieht oder was auch immer ist, dann bricht eine Welt ein.
Das ist Gerdi Hugurt. Wir lernen sie gleich genauer kennen. Sie leidet an einer Makuladegeneration, einer Erkrankung der Netzhaut des Auges. Die Netzhaut, sie enthält ja die lichtempfindlichen Sinneszellen. Sie sind wichtig, damit wir tagsüber Farben wahrnehmen können und im Dämmerlicht und in der Dunkelheit trotzdem noch so schemenhaft und hell und dunkel erkennen. Es gibt eine ganze Reihe von Krankheiten, in deren Folge die Netzhaut Schaden nehmen kann. Es kann zu Verschlüssen in Gefäßen kommen, die die Netzhaut versorgen. Die Netzhaut kann sich ablösen. Und bei der altersbedingten Makuladegeneration kommt es zu einer schleichenden Schädigung der Netzhaut. Netzhauterkrankungen können sehr unterschiedliche Ursachen haben. Immer aber kommt es zu einer Verschlechterung des Sehvermögens. Augenmedizin, Erkrankungen der Netzhaut, das ist Thema dieser Sprechstunde mit Martin Winkelheide. Unser Experte im Studio, Professor Frank Holz, er ist Direktor der Augenklinik am Universitätsklinikum in Bonn und er ist im Präsidium der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft und der Stiftung Auge. Schönen guten Morgen, Herr Professor Holz, und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für die Sprechstunde.
Schönen guten Morgen.
Sagen Sie mal, wie genau funktioniert die Netzhaut eigentlich? Also klar, da sind die Sinneszellen drin, aber wahrscheinlich ist das nicht das Einzige, aber das Wichtigste, oder?
Ja, im Grunde ist die menschliche Netzhaut ein sehr komplexer Biocomputer, besteht aus Millionen von Zellen, die komplex verschaltet sind. Und das Besondere an der Netzhaut ist, dass es nur eine Stelle gibt im Zentrum, mit der wir tatsächlich scharf sehen, mit der wir Gesichter erkennen, mit der wir lesen können, die wir zum Führen eines PKWs benötigen. Und dort sind Krankheiten dann natürlich besonders relevant für Patienten.
Und was dort passiert, ist eigentlich ja, dass das Licht umgesetzt wird in elektrischen Impuls.
Ja, genau.
Denn wir sehen ja nicht mit den Augen, sondern eigentlich mit dem Gehirn, oder?
Ganz genau. Die eigentliche Wahrnehmung findet im Gehirn statt. Und es gibt Leitungsbahnen, die diese elektrischen Impulse zu den spezialisierten Zentren im zentralen Nervensystem weiterleiten. Und wie gesagt, dort findet quasi die Interpretation der Bilder statt, die wir von der Außenwelt wahrnehmen.
Fangen wir mal mit den, sag ich mal, akuten Störungen an, die die Netzhaut betreffen können. Sehr gefürchtet, Netzhautrisse und Netzhautablösung. Was passiert da?
Also Risse, Netzhautablösung sind meistens, wie Sie völlig richtig sagen, akute Ereignisse. Und die Netzhautablösung ist meistens durch einen Riss oder ein Loch in der Netzhaut bedingt. Das hängt zusammen, dass der sogenannte Glaskörper, klingt nach Glas, ist natürlich anderer Konsistenz, eine gelartige Substanz, sich verändert im Laufe des Lebens und es gibt krankhafte...
Also der schrumpft mit dem Alter.
Der schrumpft, genau, und ist krankhaft an einigen Stellen verklebt mit der Netzhaut und mit der Schrumpfung entstehen dann Risse und hier fließt Flüssigkeit aus dem Augeninnern quasi unter die Netzhaut, die wird unterspült und diese abgelöste Netzhaut ist praktisch blind, weil diese lichtempfindlichen Zellen dann nicht mehr richtig versorgt werden.
Das ist eine Ursache. Gibt es noch andere, warum es zu Rissen kommen kann oder Ablösungen?
Manchmal auch Folge von Verletzungen, von stumpfen Traumata, die das Auge abkriegt. Aber auch bei Diabetes, wir sprechen heute noch über neue Diabetesformen, kann es auch kommen, dass Gefäße wachsen und Membranen wachsen, die ebenfalls die Netzhaut zur Ablösung bringen.
Was sind Warnzeichen? Die sollte ja jeder kennen eigentlich. Ne?
Die Warnzeichen sind ganz wichtig und vielleicht noch kurz zu den Risikofaktoren. Kurzsichtigkeit ist einer der wichtigsten Risikofaktoren. Auch das Alter ist ein Risikofaktor. Und die Warnzeichen sind zum Beispiel, wenn sogenannte fliegende Mücken, das heißt kleine Trübungen auftauchen, die sich mit den Augen bewegen. Oder auch wenn Lichtwahrnehmung, Blitze wahrgenommen werden, obwohl außerhalb des Körpers überhaupt keine Lichtquellen zu sehen sind. Das ist dadurch erklärbar, dass auch mechanische Kräfte an der Netzhaut interpretiert werden als ein Reiz, der wiederum in diesen elektrischen Impuls umgesetzt wird.
Wenn diese Warnzeichen auftreten, schnell reagieren.
Schnell reagieren, einen Augenarzt aufsuchen, Augenärztin oder eine Klinik aufsuchen. Meistens muss das operativ versorgt werden und das findet auch wirklich rasch statt, weil wir gelernt haben, umso länger die Netzhaut abgelöst ist, desto schlechter sind die Chancen, dass sich die Funktion wieder erholt.
Sie haben vorhin gesagt, Risikofaktoren, einmal das Alter, da kann man nun nicht viel gegen machen. Das andere, Kurzsichtigkeit. Kurzsichtigkeit nimmt dramatisch zu. Das heißt, wird es auf absehbare Zeit häufiger Netzhautprobleme geben?
Das ist völlig richtig. Die Kurzsichtigkeit nimmt zu, dadurch, dass wir immer häufiger in der Nähe das Sehen nutzen, gerade was Smartphones, was Tablets, was PCs anbelangt. Und in Asien sind bereits 93% aller Teenager kurzsichtig. Und damit sind Folgekomplikationen verbunden, wie zum Beispiel die Netzhautablösung.
Wenn man sagt, Kurzsichtigkeit ist ein Problem, dann stellt sich ja immer die Frage, kann man vorbeugen? Wäre das wichtigste Konzept Kinder rausschicken auf dem Spielplatz?
Kinder rausschicken, genau. Die Empfehlung lautet, 2 Stunden im Freien zu verbringen. Und es gibt auch wirklich Daten und Evidenz, dass das nutzt. Der Kurzsichtigkeit liegt zugrunde, dass das Auge sich einstellt auf Sehen in der Nähe. Der ganze Augapfel wächst länger, als er sein sollte. Und wir brauchen dann Minusbrillen oder Kontaktlinsen, um das auszugleichen. Aber wie Sie richtig sagen, im Freien hilft. Auch die Lichtverhältnisse sind hier von besonderer Bedeutung. Aber eben nicht den ganzen Tag möglichst am Smartphone sitzen.
Kommen wir zu den längerfristigen Veränderungen der Netzhaut. Relativ schleichend kann ja so eine Makuladegeneration stattfinden. Was passiert da eigentlich? Vielleicht fangen wir auch, es gibt ja 2 grundsätzlich unterschiedliche Typen. Vielleicht können Sie die auch vorweg erstmal erklären.
Genau, im Wesentlichen gibt es Frühstadien dieser altersabhängigen Makuladegeneration, auch AMD abgekürzt, und es gibt Spätstadien. Man unterscheidet auch die trockene von der feuchten Form. Das führt gern mal von den Begriffen her etwas zur Verwirrung, weil diese trockene Form gibt es sowohl Früh- als auch Spätstadien. Und die Frühstadien gehen meistens mit gutem Sehen einher. Da gibt es Einbußen, wenn wir zum Beispiel einem hellen Tag in einen dunklen Raum gehen, dass es die Netzhaut länger braucht, um sich zu adaptieren. Aber diese Spätstadien, die sind wirklich unter Umständen dramatisch in den Auswirkungen auf das Sehvermögen. Bei der feuchten Form wachsen krankhafte, undichte Gefäße quasi als ein Rettungsversuch in die Netzhaut ein, um sie besser zu versorgen, zerstören aber dabei dieses Geflecht, dieses Netz an Nervenzellen, an neuronalen Zellen. Und bei dieser trockenen Spätform kommt es direkt zu einem Zelluntergang.
Wir haben am Anfang der Sendung Gerdi Hugot ja schon gehört. Also die hat eine trockene Makuladegeneration. Für Betroffene, gerade wenn die Krankheit fortgeschritten ist, ist das ja ein großer Einschnitt im Leben und auch für das Leben der Angehörigen. Meine Kollegin Barbara Weber hat sie in der Uniklinik in Köln getroffen und da hat Gerdi Hugot ihr aus dem Alltag erzählt und auch von ihrem ehrenamtlichen Engagement.
Im Alter von 40 Jahren war ich bei einer Augenärztin. Ich brauchte eine Brille für den PC. Die Ärztin hat mich untersucht und hat mir dann gesagt, also im Alter werden Sie erblinden. Ich habe dir das einfach so gar nicht geglaubt und ich habe irgendwie gedacht, das kann gar nicht sein. Mein Name ist Gerdi Hugot. Ich arbeite ehrenamtlich für die Pro Retina. Das ist eine Vereinigung für Menschen mit Sehbehinderung. Ich bin selber betroffen, habe eine trockene AMD, bin gesetzlich blind und ich bin 77 Jahre alt.
Wie haben Sie das denn dann gemerkt, dass Sie langsam erblinden? Das ist ja ein schleichender Prozess.
Ich bin nicht blind, ich bin gesetzlich blind. Das ist ein Unterschied. Das heißt, ich kann Sie nicht erkennen, aber ich habe das räumliche Sehen. Also ich sehe, dass hier Wände sind und so weiter. Ich kann natürlich heute auch nicht mehr lesen. Aber angefangen hat es dann, dass ich dann in der Dunkelheit sehr schlecht sah und auch nicht mehr Auto fahren konnte, was ich dann auch sofort in der Dunkelheit eingestellt habe. Dann bin ich natürlich zu einem anderen Augenarzt gegangen, der hat das untersucht. Da wurde dann die AMD festgestellt, zwar auch eine trockene AMD, und man hat mir gesagt, die Krankheit geht wahrscheinlich langsam voran. Das war bei mir nicht so, die ist ein bisschen galoppiert, es wurde also rasch immer schlechter.
Sie haben eben davon gesprochen, Sie konnten da nicht mehr Auto fahren im Dunkeln. Wie hat sich das sonst in Ihrem Alltag so bemerkbar gemacht?
Dieser Prozess ist auch schleichend. Man sieht also eigentlich immer etwas weniger. Man gewöhnt sich auch irgendwie dran. Ich konnte also dann nicht mehr lesen bei normalem Licht. Ich hatte dann eine Tageslichtlampe. Dann ging das wieder ein Stückchen. Das waren immer alles so kleine Prozesse. So im Laufe von 10, 12 Jahren zog das sich dahin. Und man stellt sich dann irgendwie drauf ein. Ich bin da auch immer, glaube ich, sehr erfinderisch. Habe dann dies und jenes ausprobiert. Bis man merkt, man kommt an seine Grenzen dann, was man dann tatsächlich nicht mehr kann. Dann muss dann eine andere Lösung her, dann müssen dann eventuell Hilfsmittel her. Also dann erstmal mit einer Lupe angefangen, später mit anderen vergrößernden Hilfsmitteln. Und heute ist mein größtes Hilfsmittel für mich mein iPhone, weil ich mit Sprache und Gesten dieses Ding bediene und mir damit ausgezeichnet helfen kann. Man sollte dann bei der Auswahl seiner Einrichtung darauf achten. Es gibt fantastische sprechende Geräte, Herde, Waschmaschinen. Damit kann man sich sehr gut helfen. Also wenn jemand die Krankheit hat und braucht ein neues Gerät, dann sollte man möglichst darauf achten, dass man es mit der Sprache bedienen kann. Dank der KI ist es natürlich heute vielfach besser möglich, als das noch vor 10 Jahren war.
Sie haben es eben gesagt, Sie arbeiten jetzt ehrenamtlich für Pro Retina. Wer kommt zu Ihnen? Sind das die Betroffenen? Sind das Verwandte?
Ja, wir sind ja hier in der Uniklinik Köln. Die haben uns da freundlicherweise einen Raum zur Verfügung gestellt, sodass wir Patienten beraten können. Weil es ist so, nach der Diagnose ist es für die Patienten ja ein Schock. Und unsere Aufgabe ist es eigentlich letztendlich aufzuzeigen, hier, das ist zwar alles fürchterlich und schrecklich, aber es geht trotzdem weiter. Behalten Sie Ihren Lebenslust, Ihren Lebensmut. In der heutigen Zeit und mit der heutigen Technik kann man sehr, sehr viel machen. Bleiben Sie nicht zu Hause sitzen. Halten Sie Ihre sozialen Kontakte aufrecht. Und das klappt schon.
Eine Reportage von Barbara Weber war das. Sie hat Gerdi Hugot vorgestellt, die an einer Makuladegeneration leidet und aber eben auch ehrenamtlich tätig ist. Bleiben Sie nicht zu Hause, treffen Sie Leute. Ein wichtiger Hinweis, Herr Professor Holz, oder?
Ja, unbedingt. Soziale Isolation ist eine der Gefahren, wenn das Sehvermögen immer schlechter wird. Aber nochmal den Punkt zu machen, die Patientin hat es eben selbst genannt, die Makuladegeneration führt nicht zu einer völligen Erblindung. Gerade wenn Angehörigen dann den Begriff googeln, dann finden sich Sätze wie, es ist die häufigste Erblindungsursache. Es betrifft tatsächlich nur die Makula, die Mitte der Netzhaut, dieses äußere, periphere Sehen, mit dem wir uns ganz wichtig orientieren, bleibt immer erhalten.
Das war ja auch die Formulierung, ich bin gesetzlich blind. Ich kannte den Ausdruck gar nicht. Was bedeutet das genau?
Ja, der Gesetzgeber hat gewisse Schwellen vorgesehen, die dann auch verbunden sind mit gewissen Sozialleistungen. Das ist relativ arbiträr, aber der Begriff Erblindung steckt da immer noch drin. Und hier muss man wirklich aufklären, die Patienten und Angehörigen, dass die Makuladegeneration eben nicht zur vollständigen Erblindung führt.
Wie wird denn eigentlich oder wie beurteilen Sie das denn, wenn Sie die Netzhaut untersuchen, ab wann behandelt werden muss und wann noch nicht? Also wonach gucken Sie da?
Genau, wonach gucken wir zunächst ist zu sagen, dass es Staaten gibt, die behandelbar sind. Leider Gottes aber es auch Staaten gibt, die noch nicht oder nicht gut behandelt werden können. Ein großer Durchbruch ist erzielt worden mit der Behandlung der feuchten AMD mit den vorhin genannten krankhaften undichten Gefäßen. Dabei werden Spritzen wiederholt in das Auge gegeben mit einer Substanz, die einen Botenstoff hemmt, der genau dieses Gefäßwachstum und die Undichtigkeit bedingt. Das ist recht aufwendig für die Patienten, weil es wiederholt wird. Aber damit kann oftmals die Funktion verbessert und auch über lange Jahre gut gehalten werden.
Ja. Für Patienten trotzdem nicht so ganz einfach zu machen, weil es eben regelmäßig gespritzt werden muss. Vom Konzept her könnte man sagen, warum gibt es denn nicht Substanzen, die länger halten?
Das ist genau der Punkt. Das Durchschnittsalter liegt bei über 70 oder über 80 Jahren und dann ist die Mobilität manchmal aus anderen Gründen eingeschränkt. Es besteht eine Abhängigkeit an Ehepartner, an Angehörige, an Freunde, an Nachbarn.
Denn man muss ja irgendwie zum Augenarzt kommen.
Ganz genau, das ist der Punkt. Deswegen wird tatsächlich intensiv geforscht, Substanzen zu finden, die länger wirken oder Verabreichungsformen, die länger wirken. Und da gibt es auch sehr gute Fortschritte schon.
Das betrifft jetzt aber alles, die Spätformen der feuchten Makuladegeneration. Wie sieht es bei der trockenen Form aus?
Die trockene Form ist immer noch eine große Herausforderung, aber auch hier ist erstmals eine Therapie entwickelt worden, die in das sogenannte Komplementsystem eingreift. Komplementsystem hat die Natur hervorgebracht, die Evolution, um den Körper zu schützen vor Entzündung, auch vor Bakterien von außerhalb, aber diese Entzündung bewirkt, dass Netzhautzellen sterben können. Und diese neue Therapie ist wie eine Bremse auf die Aktivität dieses Komplementsystems. Und es wurde gezeigt, dass damit zumindest eine Verlangsamung erreicht wird.
Moment, wie muss ich mir das vorstellen? Also das Komplementsystem, früher nannte man das, glaube ich, auch das angeborene Immunsystem, reagiert auf die Netzhaut?
Genau, es ist
und
quasi.
Und man muss es sozusagen wegbremsen, damit es nichts kaputt macht, oder was?
Exakt, es ist eine Reaktion auf Ablagerung, ähnlich wie bei Atherosklerose im Alter, dass es in der Gefäßwand Veränderungen gibt, die diese Entzündung des Komplementsystems triggern, induzieren.
Und das also man hat dann sozusagen so eine sanfte, aber nicht abschwellende Entzündung in der Netzhaut. Und
ganz
das ist,
genau.
Und Entzündung ist im akuten Fall ganz gut, aber wenn es dauerhaft ist, ist schlecht.
Genau, da gibt es viele Beispiele im menschlichen Körper, auch bei Erkrankungen des zentralen Nervensystems, auch bei Alzheimer spielt das eine Rolle. Also das ist so ein Krankheitsprinzip, das sich leider Gottes oftmals findet.
Weil dann häufig eben gesunde Zellen umgebaut werden in Bindegewebe und die funktionieren dann einfach nicht mehr so.
Genau, das Gemeine ist, dass die lichtempfindlichen Zellen zum Beispiel, die kriegen wir von Natur aus mit der Geburt ausgestattet, die können sich aber nicht erneuern, die können sich nicht teilen, nicht vermehren. Das heißt, wenn eine abgestorben ist, wird die nicht wieder ersetzt.
Wie sieht es denn mit den medikamentösen Möglichkeiten aus? Wie gut sind die heute schon? Also lässt sich das wirklich so effektiv bremsen und aufhalten wie bei der feuchten Form der Makuladegeneration?
Das ist leider nicht der Fall. Das bescheidene Ziel bei der Behandlung der trockenen Spätform, der sogenannten geografischen Atrophie, ist es, den Fortschritt, das Fortschreiten zu verlangsamen. Eine Verbesserung wird noch nicht erzielt. Und das ist eben ganz anders als bei der feuchten Form, wo das sehr wohl der Fall ist.
Wenn man sozusagen diese Entzündung hemmen möchte, auch da ist, wenn ich das richtig gelesen habe, die Bemühung ja, dass man auch langwirksame Stoffe eben in die Haut, ins Auge spritzen kann. Funktioniert das schon oder ist es irgendwann noch so, sag ich mal, im Studienbereich, dass man...
Es ist in der Tat noch im Studienbereich. Für die feuchte Form gibt es so ein kleines Medikamentenreservoir, das chirurgisch eingenäht werden kann in die Augenwand, das dann den Wirkstoff über sehr lange Zeit abgibt. Und dann muss eine Wiederauffüllung nur beispielsweise alle 9 oder 12 Monate stattfinden, was natürlich für die Patienten einen Riesenvorteil darstellt. Und ultimativ gibt es auch Ansätze, die schon getestet werden in klinischen Studien, Gentherapie durchzuführen. Und das würde bedeuten, dass nur eine Behandlung erforderlich ist und dann die Maschinerie der Netzhaut genutzt wird, um quasi das Medikament zu produzieren. Und die Daten sehen auch sehr gut aus.
Und auch da ist man schon relativ weit, ne?
Da ist man schon relativ weit, sowohl bei der feuchten, vor allem bei der feuchten Form, aber auch bei der trockenen Form wird daran gearbeitet. Und wie gesagt, die ersten Daten sehen sehr gut aus.
Daten sehen sehr gut aus. Das heißt nicht, dass es das morgen bei uns gibt.
Ja, ganz genau. Auch die Regulatoren, die befasst sind damit, die Behörden, das muss natürlich geprüft werden. Sicherheit muss garantiert werden und Wirksamkeit nachgewiesen werden. Deswegen geht das nicht schnell, völlig richtig.
Woran man schon sehr, sehr lange arbeitet, aber wenn wir schon in die Zukunft gucken, aber wo man auch schon doch deutliche Fortschritte gesehen hat, ist, dass man so kleine Mikrochips nutzt, um sozusagen das Sehen zu verbessern. Wie funktioniert das?
Genau, im Prinzip ist das bekannt von sogenannten Cochlea-Implantaten für das Gehör und im Auge funktioniert das in ähnlicher Weise, dass man ein Implantat unter die Netzhaut einbringt, das wiederum Lichtimpulse übersetzt in elektrische Impulse und man nutzt dann diesen Aufbau der noch intakten Netzhaut, um diesen Impuls wiederum an das Gehirn weiterzuleiten. Da gab es jetzt eine Studie, die auch erfolgreich abgeschlossen worden ist, wo die Zulassung beantragt worden ist im Moment. Und das kommt allerdings nur für die trockene Spätform in Frage, wenn auch die zentralen, die wichtigen Makulazellen verlustig gegangen sind.
vom Cochlea-Implantat, sozusagen beim Hören, da müssen Patienten ja sozusagen das Hören auch ein bisschen neu lernen. Muss man hier auch das Sehen neu lernen oder kann man dann automatisch richtig gut schon Zeitungen, Bücher... Internet lesen.
Ja, genau. In der Tat ist es ein Trainingsprogramm, das über viele Monate geht, ein Rehabilitationsprogramm, wo diese Softwareeinstellungen dann individualisiert werden und der Patient eben lernt, wie Sie es beschrieben haben, dann wieder Buchstaben und ganze Sätze zu lesen und Gesichter zu erkennen.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Herr Holz, eine Frage von Sonja Schaper. Ist es sinnvoll, bei einer vorliegenden Makuladegeneration, also Feucht mit Spritzenbehandlung, eine Operation des grauen Stars vornehmen zu lassen? Klingt nach einer einfachen Frage, ist aber eigentlich gar nicht so einfach, oder?
Genau, der graue Star ist eine Eintrübung der Linse, die eigentlich nichts zu tun hat mit den Prozessen, die in diesem hinteren Augenabschnitt in der Makula auftreten. Wir raten sogar eher früher zu einer Operation des grauen Stars bei Makuladegeneration, weil die Linse sozusagen optisch ein zusätzliches Handicap darstellt, das das Sehen beeinträchtigt. Und das ist nicht hinnehmbar. Und die graue Staroperation ist mittlerweile so standardisiert und erfolgreich, dass die trübe Linse durch eine kristallklare Linse ersetzt wird. Also keine Nachteile für die Makuladegeneration.
Ja, klar Antwort. Am Telefon Frau Günther aus Stuttgart. Guten Morgen.
Ja, hier ist Frau Günther. Darf ich schon losschießen?
Ja, bitte sehr.
Ja, also dauernd wird von Makuladegeneration gesprochen, aber ich habe was anderes. Ich habe schon seit über 10 Jahren ein immer tiefer werdendes Pseudomakulaforamen und sehe deswegen in einem Auge sehr, sehr viel schlechter als mit dem anderen. Ja, und jetzt wurde mir schon lange zu einer Operation geraten, dass man natürlich den Glaskörper ausräumt und dann eben versucht, das Loch irgendwie zu schließen. Tja, und ich habe da immer davor zurückgeschreckt. Das ist ja schließlich keine Star-Operation, wie man gerade, sondern schon eine tiefgehende. Ja, und jetzt was sagen Sie zu diesen Operationen?
Können Sie vielleicht vorher noch sagen, was ist das, dieses Makulaforamen? Wie äußert sich das?
Genau, das ist eine Erkrankungsform der Makula, bei der Foramen heißt einfach nur Loch. Und hier gibt es letztlich zwei große Kategorien. Ein Makula-Schichtforamen, bei dem die Netzhaut nicht vollständig auseinanderweicht. Und es gibt das durchgreifende Makulaforamen, das Makula-Loch, bei dem tatsächlich dann in der Mitte wie etwas fehlt. Wenn bei Ihnen von einem Pseudoloch gesprochen wird und auch zu einer Operation geraten wird, dann kann im Prinzip beides vorliegen, aber beides ist tatsächlich auch operativ angehbar. Wenn komplett ein Loch vorhanden ist, dann ist die Operation auf jeden Fall anzuraten. Bei dieser anderen Form der Schichtforamina kann man oftmals zuwarten, aber wenn durch Verlaufsuntersuchung klar wird, es schreitet voran, dann ist auch hier eine Operation sinnvoll und Sie sprechen von Glaskörper ausräumen. Das klingt relativ brutal, ist aber auch ein mikrochirurgischer Standardeingriff. Man muss, wenn dann feine Fibrosehäutchen entfernt werden müssen bei diesen Schichtlöchern, den Glaskörper immer auch entfernen, was aber technisch wirklich nicht ein Problem darstellt.
Das ist sozusagen, um Platz zu haben.
Um Platz zu haben, auch weil der Glaskörper, den brauchen wir embryologisch in der Entwicklung unseres Auges, aber im Erwachsenenalter macht er eigentlich nur Probleme und er wird dann einfach mit entfernt.
Und nachher ersetzt?
Der wird ersetzt, er ist durch eine Lufteingabe in das Auge und die Luft wird wiederum ersetzt durch Augenwasser, Kammerwasser, das ständig gebildet wird, das ist unproblematisch.
Mhm. Frau Günther, Ihre Frage beantwortet?
Entschuldigung, der Erfolg ist der, weil das sagte mir, also besser wird es nicht, allenfalls schreitet es nicht mehr voran. Stimmt das so?
Frau Günther, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Das ist meistens ganz schwer vorherzusagen und es gibt Verläufe, da wird es tatsächlich besser. Da bleibt es gleich und wird manchmal trotzdem schlechter, trotz der Intervention. Aber das beurteilt Ihre Augenärztin, Ihr Augenarzt sicherlich richtig, ob man eben unter Abwägung von Nutzen und Risiko eben dazu rät oder abrät.
Ich sag herzlichen Dank an Frau Günther aus Stuttgart und am Telefon Frau Kallmeier aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich habe auch ein anderes Problem und zwar eine relativ starke Kurzsichtigkeit und daher eben Probleme mit dem Einreißen der Netzhaut. Ich habe minus 8,5 und werde jährlich kontrolliert. Und vor allen Dingen vor 2-3 Jahren hatte ich eine Untersuchung, die empfand ich wirklich als sehr, sehr unangenehm. Und Meine Frage ist dieses wirklich intensive Absuchen mit diesem Laser. Und manchmal, einmal ist der Arzt dreimal rumgegangen. Also die gehen ja immer rum, ne? Einmal rum. Und der ist dreimal rumgegangen in einem Auge. Und dann gucken die ja noch mit dieser Spaltlampe. Und dann hat dieser Arzt auch noch eine neue Methode. Und zwar macht er Fotos von der Netzhaut. Um da eben auch Veränderungen dann dokumentieren zu können oder feststellen zu können. Und meine Frage ist, schadet eigentlich diese ganze Untersucherei nicht der Netzhaut? Weil ich da manchmal wirklich, also an dem Tag sehe ich ja gar nichts mehr, auch wegen der Tropfen, aber auch an den folgenden Tagen habe ich das Gefühl, dass ich noch einen Schleier habe, also dass meine Netzhaut wirklich dadurch beeinträchtigt ist, durch diese hellen Lichtreize.
Also zu viel des Guten oder ist er besonders sorgfältig, der Augenarzt?
Ja, also die Untersuchung muss natürlich sorgfältig durchgeführt werden. Oftmals sind diese krankhaften Veränderungen der Netzhaut ganz außen in der Netzhautperipherie und da braucht es spezielle Techniken, spezielle Optiken, dass man die auch wirklich gut untersuchen kann. Aber da darf auch nichts übersehen werden. Deswegen benutzt man sehr viel Licht. Aber zu Ihrer Frage, das ist auf gar keinen Fall schädlich für die Netzhaut, sonst würde das natürlich nie durchgeführt. Aber das ist wohl bekannt, dass es gut vertragen wird und es muss so durchgeführt werden. Und wie gesagt, ich rate Ihnen auch dazu, gerade bei hoher Kurzsichtigkeit diese Untersuchung regelmäßig zu machen, weil manchmal gibt es Veränderungen, die machen keine Symptome. Wir hatten vorhin von den Mouches volantes, von den fliegenden Mücken oder den Lichtblitzen gesprochen. Manchmal entstehen Risse und Netzhautablösung, ohne dass man was merkt. Und wenn es früh entdeckt wird, ist es manchmal durch eine einfache Laserbehandlung gut behandelbar.
Also, Ihre Frage beantwortet, Frau Kallmann?
Ja.
Ein Hörer aus Süddeutschland fragt, gibt es eigentlich eine spezielle Ernährungsempfehlung oder Nahrungsergänzungsmittel, die die Spritzentherapie bei einer Makuladegeneration unterstützen? Häufige Frage.
Also es gibt keinen Hinweis, dass die Einnahme von wie auch immer gearteten Vitaminen hilfreich wäre, gerade wenn die feuchte Form vorliegt und mit Spritzen behandelt wird. Es gibt Hinweise, dass eine gesunde Ernährung tatsächlich wichtig ist. Stichwort mediterrane Ernährung mit Antioxidantien angereichert. Auch Farbstoffe wie das Lutein und Zeaxanthin. Aber wir raten eher davon ab, große Tabletten aus der Apotheke zu nehmen, von denen versprochen wird, sie würden die Makuladegeneration heilen. Dafür gibt es tatsächlich keine Evidenz. Wenn sie sich ausreichend gesund ernähren, ist es völlig ausreichend.
Und das Entscheidende ist, dass dieser Wachstumsfaktor geblockt wird, oder?
Das Entscheidende ist, dass der Wachstumsfaktor geblockt wird.
Essen.
Das geht nicht über Vitamine, genau.
Eine Hörerin hatte eine Netzhautablösung im vergangenen Jahr, die sei operativ gut versorgt worden. Nun ist an dem Auge eine Gliose diagnostiziert worden. Was ist das?
Eine Gliose ist ein kleines, feines Bindegewebshäutchen, das sich typischerweise im Bereich der Stelle des schärfsten Sehens bildet, ist eine relativ häufige Folge auch von erfolgreich behandelten Netzhautablösungen.
Also das hängt schon zusammen?
Das hängt zusammen, in der Tat, da werden Zellen ausgebreitet, die sich dann verbinden und diese Häutchen bilden. Und wenn das zunimmt und die Netzhaut ärgert sozusagen und Schwellung induziert, dann ist die operative Entfernung tatsächlich sinnvoll.
Okay. Welche Sehkraft braucht man im Straßenverkehr für das Führen eines 15, 20 oder 25 Stundenkilometer schnellen Minifahrzeugs, möchte ein Hörer wissen.
Also wie schnell das Fahrzeug fährt, ist da relativ irrelevant. Natürlich muss man dann die Vernunft appellieren. Wir sehen das tagtäglich in unserer Sprechstunde, dass das Sehvermögen nicht mehr reicht wird, das der Gesetzgeber wünscht. Und wenn es Einschränkungen gibt, dann ist es sinnvoll, die Augenärztin, den Augenarzt zu fragen, ist das wirklich ausreichend für das Führen eines PKWs? Aber da müssen wir wirklich ganz arg an die Vernunft appellieren. Stellen Sie sich vor, man übersieht ein Kleinkind. Das ist potenziell dramatisch. Also da einfach vernünftig mit umgehen.
Gucken wir uns einen Aspekt des Themas genauer an. Und zwar geht es um KI in der Diagnostik. Am Telefon Professor Joachim Nasemann vom Makula-Netzhautzentrum in München. Schönen guten Morgen, Herr Professor Nasemann.
Ja, einen schönen guten Morgen, Herr Winkelheide.
KI in der Netzhautdiagnostik. Bei welchem Krankheitsbild haben Sie besonders viel Erfahrung gesammelt?
Ja, also wir setzen die KI jetzt seit einem knappen Jahr bei uns in der Praxis ein und eigentlich in erster Linie oder fast ausschließlich für die Diagnostik und Verlaufsbeobachtung der trockenen Makuladegeneration.
Was kann die KI besser als der Augenarzt?
Nun, die KI ist ja in der Lage, eine große Anzahl an Bildern in sehr kurzer Zeit auszuwerten und ist dadurch alleine schon dem Augenarzt natürlich erheblich überlegen. Und zum anderen ist sie in der Lage, diese dort gesammelten Informationen in Form einer Kartografierung der Netzhaut darzustellen, sodass mit einem Blick als behandelnder Augenarzt erkennen kann, welche Bereiche des Augenhintergrunds betroffen sind und welche nicht.
Mhm. Da waren so ein paar kleine Aussetzer. Also, aber Sie sagten, da wird sowas wie eine Karte gemacht. Man hat dann nachher so einen Anhaltspunkt, wo gut gesehen wird und wo nicht. Ist es eigentlich wichtig, von einem Patienten, einer Patientin mehrere Aufnahmen über einen längeren Zeitraum sozusagen miteinander zu vergleichen und zu analysieren? Also ist dann die KI besonders fit?
Ja, genau. Das ist also vollkommen richtig. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil die Makuladegeneration, insbesondere auch die trockene Makuladegeneration, von Patient zu Patient sehr unterschiedlich schnell verläuft. Es gibt also durchaus Patienten, die innerhalb von wenigen Monaten einen schweren Visusverlust durch eine trockene Makuladegeneration erleiden können. Und bei anderen dauert es unter Umständen mehrere Jahre oder es schreitet fast gar nicht fort. Und das erkennt man natürlich nur über Verlaufsbeobachtungen, die man dann so alle 2 bis 3 Monate durchführen kann und sollte.
Hm. Wie gut ist die KI, wenn es um die feuchte Makuladegeneration geht? Da haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, da sind wir Augenärzte viel schneller.
Ja, genau, das ist bis zum gewissen Grade richtig. Also für die Routinebehandlung der Patienten mit feuchter Makuladegeneration reicht also die normale Aufnahme ohne KI-Auswertung vollkommen aus. Was anderes ist es, wenn dann zusätzliche Veränderungen vielleicht noch vorliegen, die man dann im Langzeitverlauf wiederum untersuchen müsste. Zum Beispiel, wenn eine feuchte Makuladegeneration vorliegt und gleichzeitig eine trockene, sowas gibt es auch. Und dann kann die trockene unter Umständen eben durch die Behandlung der feuchten schlechter werden. Und das wiederum bekommen wir dann natürlich nur mit der KI heraus. Mhm. Aber für die Primärdiagnostik einer feuchten Makuladegeneration ist die KI eigentlich im Moment noch nicht erforderlich.
Ja. Wie sieht es aus, wenn es um die Diagnose seltener Netzhauterkrankungen geht? Hilft KI da oder ist es überflüssig?
So seltene Netzhauterkrankungen sind, wie der Name sagt, selten. Und wenn ich die KI auf eine Erkrankung oder die bei der Erkrankung auftretenden Veränderungen im Gewebe programmieren will, dann brauche ich natürlich eine größere Anzahl von Patienten. Und das ist eben bei seltenen Erkrankungen ein bisschen schwieriger, sozusagen da die entsprechenden Datensätze zusammen zu bekommen. Aber das heißt nicht, dass das nicht in 5 bis 10 Jahren dann auch funktionieren kann.
Noch ist das Ganze ja so ein bisschen in der Erprobungsphase. Wie schätzen Sie das Potenzial ein, also langfristig?
Also langfristig hat es meines Erachtens nahezu gigantisches Potenzial, denn wir werden in der Therapie gerade auch der trockenen Makuladegeneration oder auch der diabetischen Retinopathie in wenigen Jahren praktisch nicht mehr ohne KI auskommen, weil die Therapieverfahren mit der KI wirklich im Verlauf vernünftig beurteilt werden können. Ja. Und zum anderen ist ein großes Gebiet noch die Früherkennung von Netzhauterkrankungen. Auch da ist es durchaus vorstellbar, dass Patienten zum Beispiel einmal im Jahr sich vor ein vollautomatisches Gerät setzen, was dann ihren Augenhintergrund auswertet und dem Patienten einfach nur sagt, es ist alles stabil oder es hat sich irgendetwas geändert, bitte geh zum Augenarzt. Das ist momentan noch Zukunftsmusik, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das in absehbarer Zeit kommen wird.
KI in der Diagnostik von Netzhauterkrankungen. Professor Joachim Nasemann war das vom Makula-Netzhautzentrum in München. Herr Nasemann, herzlichen Dank für das Gespräch.
Und ja, ich danke Ihnen und wünsche noch einen schönen Tag.
Und einen schönen Tag, ja. Und den kleinen Aussetzer bitte ich zu entschuldigen.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Erkrankungen der Netzhaut, unser Thema. Und aus dem Raum Heilbronn hat uns Herr Jung angerufen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, vielen Dank. Genau, ich melde mich bei meiner Mutter. Kam es letztes Jahr zu einer Glaskörperabhebung auf dem einen Auge. Und jetzt vor wenigen Tagen bei der Fahrt in Urlaub kam es dann zur gleichen Situation auf dem anderen Auge. Und da stellen sich so ein paar allgemeine und spezielle Fragen. Auf der einen Seite natürlich das Allgemeine. Kann man da dann noch aktiv mit einer Operation gegenwirken? Wie stellt man sich jetzt, also bei Ärzten hat sich schon sichergestellt, dass es wohl keinen Riss gibt. Aber dann eben die ganzen Fragen, was kann man jetzt damit machen? Dieser Ascheregen, dieses Blut, das sich wohl dann im Auge absetzt, ist ja eine sehr starke Beeinträchtigung im Alltag. Haben Sie da irgendwelche Erfahrungswerte? Wie kann man den Prozess unterstützen? Und was bedeutet das für den Betroffenen akut im Sinne von, muss ich mich in der physischen Bewegung extrem einschränken, um die Situation nicht zu verschlechtern? Genau, das sind so ein paar allgemeine Fragen. Wenn Sie da zum Teil ein paar Antworten hätten, wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Ja, Herr Jung, das sind sehr wichtige Fragen. Wenn es tatsächlich nur eine Glaskörperabhebung ist, ohne Risse, ohne Ablösung, muss zunächst akut nichts gemacht werden. Ist natürlich sehr störend, wenn diese Trübungen da ständig rumfliegen. Und es gibt auch Patienten...
Was ist mit diesem Ascheregen gemeint?
Also Ascheregen wird manchmal benutzt, ist sehr deskriptiv offensichtlich der Begriff, wenn Blutzellen freigesetzt werden. Das heißt, okay. Erythrozyten, das sind Schwärme von kleinen schattenbildenden Zellen, die die Netzhaut dann wie Ascheregen wahrnimmt. Und bei Blutungsquellen guckt man nochmal ganz genau, ist irgendein Gefäß betroffen oder vielleicht doch ein Riss. Häufigsten treten diese Ascheregenphänomene auf, wenn tatsächlich ein Riss in der Netzhaut ist. Muss aber nicht sein. Jetzt zu Ihrer Frage. Die eigene körperliche Bewegung hat überhaupt keinen Einfluss auf den Prozess. Man hatte früher mal die Patientin ins Bett gelegt und beide Augen abgedeckt. Das bringt gar nichts. Also das Leben ganz normal weiterführen. Und jetzt nochmal zu den Behandlungsmöglichkeiten. Wenn die Trübungen stören, gibt es für einen relativ kleinen Teil der Patienten ein Laserverfahren, ein Neodymiac-Laserverfahren, mit dem diese Trübungen zumindest verkleinert werden können. Kommt aber für viele Patienten nicht in Frage, weil die Ausprägung der Trübung nicht geeignet ist. Aber ultimativ, und das haben wir auch immer wieder bei uns, auch am Universitätsklinikum in Bonn, dass wir vitrektomieren, das ist diese Glaskörperentfernung, und dabei können die Trübungen wirklich zu 100% entfernt werden. Aber das ist nur dann in der Abwägung von Nutzen-Risiko sinnvoll, wenn es wirklich erheblich störend im Alltag ist. Hm.
Ja, herzlichen Dank an Herrn Jung. Grüße nach Heilbronn. Und am Telefon ist Inge Nahlbach. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Also, bitte. Meine Frage sofort. Ja, ich bin 68, ich habe auf einem Auge seit 10 Jahren einen Katarakt und seit 2 Jahren Makuladegeneration. Bei der Lesebrille bin ich bei 0,6 angekommen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt nicht lesen kann, hat mit dem Katarakt zu tun. Aber operieren Katarakt und Makuladegeneration, beißt sich da die Katze in den Schwanz?
Das tut die Katze eindeutig nicht, kann ich Sie beruhigen. Wir hatten es vorher schon mal kurz angesprochen. Im Gegenteil, sollte der graue Star, die Katarakt, eher früher operiert werden, wenn die Makula zu Sehfunktionseinbußen führt. Die Operation des grauen Stars macht die Makuladegeneration auf gar keinen Fall schlechter. Das ist so ein Mythos, ein Irrglaube, den wir auch fast tagtäglich erleben. Das hat sich irgendwie rumgesprochen. Es gab da mal Daten, die aber überhaupt nicht fundiert waren. Also keine Sorge. Und wenn Sie in Probleme kommen zum Lesen oder Dinge, die Sie visuell gerne machen wollen, dann lieber den grauen Star früh operieren lassen.
Also die Idee dahinter ist, es kommt mehr Licht durch. Das heißt, man hat längere Zeit einen intensiveren Seeandruck.
Genau, die Farbwahrnehmung wird besser, die Kontraste werden besser und die Sehschärfe kann auch steigen, wenn die Trübung entsprechend stark ist.
Danke an Frau Nahlbach. Eine Hörerfrage ist gekommen, und zwar: Kann eine Bindehautentzündung Auswirkungen auf die Netzhaut haben?
Ja, vielen Dank für diese Frage. Das Auge wird ja aufgeteilt quasi in einen vorderen Abschnitt und einen hinteren Abschnitt. Die Bindehaut, Hornhaut gehören zum vorderen Abschnitt und eine Bindehautentzündung kann sich in keinster Weise auf die Makula schlagen.
Ich dachte, er käme so, kommt drauf an, auf den Erreger an.
Also das sind dann dramatische Infektionen, wenn die Infektion auch ins Augeninnere fortschreitet. Bei Hornhautgeschwüren gibt es das manchmal, aber eine normale Bindehautentzündung macht keine Probleme im Bereich der makulären Netzhaut.
Eine Hörerin fragt, wie stehen Sie zu der in England gehypten Rotlichtlampe fürs Auge? Also wofür soll es überhaupt gut sein?
Ja, das ist so ein neues Therapieprinzip, Lichttherapie, dass man Licht bestimmter Wellenlänge in das Auge eindringen lässt. Und es gibt dazu erste Daten, die aber aus meiner bescheidenen Sicht, und so sieht es auch die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft, der Berufsverband der Augenärzte in Deutschland, noch nicht herangezogen werden können, um das generell zu empfehlen. Das wird typischerweise bei der trockenen Makuladegeneration schon angeboten, aber die Evidenz ist nicht ausreichend vorhanden, um das dem Patienten meistens dann auf Selbstzahlerbasis anzubieten.
Ja, okay. Was ist denn die Idee dahinter, dass es schön warm wird und dann die Mitochondrien?
Wir kennen aus der Kindheit die Rotlichtlampe, die war für alles gut,
ja, ja, genau.
Treten kann. Es gibt da in der Tat Theorie, Lichttherapien wird ja auch bei Depression beispielsweise eingesetzt und dass es zelluläre Vorgänge gibt, aber das ist wie eine Blackbox, die nicht gut verstanden wird. Wie gesagt, wir sind für alle Therapieverfahren offen, bei denen nachgewiesen worden ist, dass sie den Patienten nutzen. Das ist bei diesem Verfahren noch nicht eindeutig der Fall.
Ja. Thomas Scheinmann aus Freiburg ist am Telefon. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Guten Tag. Ich habe bei einem Auge ein Problem, das sieht sehr unscharf und gerade Linien erscheinen krumm. Und da gibt es auch keine Linse, die das korrigieren kann. Und die Diagnose heißt epiretinale Gliose. Und der Herr, der das diagnostiziert hat, meinte, ich sollte es unbedingt sofort operieren lassen, sonst werde ich da erblinden. Und dann habe ich auch so einen Zettel bekommen, da muss man aber alle möglichen Sachen unterschreiben, dass man ziemlich heftige Risiken in Kauf nimmt und dass es eventuell 5-mal operiert werden muss und dass man eventuell ganz erblinden kann. Ist das jetzt nur versicherungstechnisch oder generell die Frage, ist so eine Operation wirklich zu empfehlen?
Also wenn Sie tatsächlich krumme Linien sehen, das heißt verzerrt sehen und das im Alltag stört und das immer schlechter wird, ist eine Operation im Allgemeinen anzuraten. Die Risiken sind gering für diesen Eingriff. Das ist, wie gesagt, ein mikrochirurgischer Eingriff. Wir hatten es vorhin kurz gestreift, bei dem erst der Glaskörper entfernt wird und dann wird dieses Häutchen mit feinsten kleinen Pinzetten entfernt und abgezogen. Und dann kann sich diese Netzhaut, die Falten gebildet hat, auch wieder kletten. Was Sie dann in den Aufklärungsbögen lesen, ist natürlich wie der Beipackzettel von Aspirin. Da potenziell kann sehr viel passieren und jeder Eingriff hat natürlich Risiken. Das ist natürlich auch ernst zu nehmen, aber die sind zum Glück bei diesem Eingriff doch sehr gering.
Dann war da noch die Rede davon, dass mindestens 12 Monate lang ganz bestimmte Regeln einzuhalten sind und ständig Nachuntersuchungen. Ist das so? Das ist bei mir fast gar nicht möglich, bei meinem Lebenswandel sozusagen. Wie wichtig ist das zu nehmen? Also
häufige Untersuchungen sind nicht erforderlich und ich glaube, Ihr Lebenswandel wird auch nicht wirklich beeinträchtigt dadurch. Am Anfang schaut man natürlich mal in der ersten Woche, der zweiten Woche, aber dann wird es auf 4, auf 2 Monate, 3 Monate verlängert. Also das ist nicht sehr aufwendig für Sie. Aber vielleicht noch den Hinweis, Sie hatten gesagt, es könnte zur Erblindung führen. Diese Erkrankheit, diese sogenannte epiretinale Gliose, diese Bindegewebshäutchen in der Netzhautmitte führen nicht zur Erblindung.
Aber können eben sehr störend sein. Ne?
Die können sehr störend sein, in der Tat.
Ja, Herr Scheinmann, ich danke Ihnen ganz herzlich. Grüße nach Freiburg. Am Telefon ist Erik Schaper. Schönen guten Morgen.
Morgen.
Bitte schön.
Ja, ich hatte angefragt, epiretinale Gliose, seit ungefähr einem Jahr diagnostiziert, von der MH Hannover auch bestätigt. Wellenlinien und halt vergrößerte Unschärfe. Und mir geht es eher darum, ich kann damit leben, ich will es nicht operieren lassen, ob eventuell, generell hat man sowas auch schon gefunden im Internet, da auch eine gewisse Rückbildung wieder möglich ist.
Das ist eine sehr gute Frage. Kann die Natur da selbst heilend wirken und kann die wieder verschwinden? Es gibt in der Tat Verläufe, wo es sich verbessern kann, das ist aber extrem selten. Und das ist ja auch jetzt eine Operation, die muss man nicht sofort machen und ich würde auf jeden Fall raten, immer zu beobachten. Aber wenn es zunimmt, die Verzerrung zunimmt, die Sehschärfe abnimmt, dann ist es sinnvoll zu operieren.
Ja, okay. Dann wird das nochmal so auch bestätigt. Danke.
Ja, gerne.
Bitteschön.
Wieder.
Vielen Dank an Erik Schaper und schönen Tag noch. Und ach so, ein Thema haben wir gar nicht angesprochen. Sonne. Und Makuladegeneration. Wir haben darüber gesprochen, wie man der Kurzsichtigkeit vorbeugen kann, aber den Effekt von Sonnenbrillen haben wir noch gar nicht diskutiert.
Ja, Effekt von Sonnenbrille. Wir haben uns ja gerade von der Stiftung Auge der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft mit befasst, auch in einer Aufklärungskampagne. Also zunächst gibt es keinen Hinweis, dass Sonnenlicht Makuladegeneration auslöst, aber es gibt hohe UV-Lichtanteile, hochfrequentes Licht, das potenziell schädigend wirkt. Deswegen ist ganz klar die Empfehlung, gerade jetzt, wenn wir einen Hitzesommer erwarten mit sehr viel Sonne draußen, tatsächlich eine Sonnenbrille zu tragen, auch in den Bergen und auf der See, wo viel Licht reflektiert wird. Das ist sicher sinnvoll. Es gibt oxidative Schäden an der Netzhaut durch zu viel Licht. Ganz wichtig vielleicht der Hinweis, keine billigen Sonnenbrille vom Discounter sozusagen off the shelf nehmen, sondern gute Sonnenschutzgläser mit den richtigen Filtern, was die Optikerfachgeschäfte auch alle anbieten.
Eine Hörerin berichtet, dass sie von Geburt an hochgradig kurzsichtig ist und nach dem Ende der Stillzeit von drei Kindern hatte sie Werte von 31, 34 Dioptrien. Sie hat dann künstliche Linsen bekommen und hatte Netzhautprobleme. Also die Netzhaut begann sich zu vernarben oder auch Teile, die sich abgelöst haben. Und sie fragt, das Implantat, was wir angesprochen hatten, kann das auch in so einem Fall helfen?
Dieses Implantat, der Mikrochip, ist im Moment nur im Einsatz bei der trockenen Spätform der altersabhängigen Makuladegeneration, der sogenannten geografischen Atrophie, und wurde noch nicht bei anderen Netzhauterkrankungen getestet. Insofern kann das Angebot sicher noch nicht unterbreitet werden. Dieses Maß an Kurzsichtigkeit, Sie sprechen von über 30, minus 30 Dioptrien, ist extrem selten, aber macht typischerweise Folge. Probleme, kann auch ein Grünstar induzieren. Sie sprachen von Vernarbung, kann es induzieren und Netzhautablösung. Das muss dann jeweils dann gezielt behandelt werden.
Am Telefon ist Herr Kovnatski. Schönen guten Morgen.
Wunderschönen Morgen.
Bitte sehr.
Ich habe meine Augen, ich habe eine hohe Kurzsichtigkeit, die wahrscheinlich auch genetisch, einfach körperlich durch Wachstum begünstigt worden ist, bei der 8 groß. Die schnelle Wachstum hat wohl eben zur Verformung des Schädels verführt und damit auch zu einer Stauchung, eine Quetschung des Augapfels. Und das ist das eine Ding, das wird behandelt und beobachtet, aber mir hat meine Augenärztin gesagt, das durch Lutein zu supplementieren. Gerade weil meine Mutter mit einer trockenen Degeneration diagnostiziert ist und da Probleme hat. Ich dachte, die Frage wurde schon beantwortet, aber das ist so die Frage, die ich vorhin hatte, ob ich dadurch präventiv eingreifen kann.
Also Lutein ist ein Schutzfilter, kann der Körper nicht selbst produzieren, nicht synthetisieren, wird mit der Nahrung typischerweise durch grünblättriges Gemüse aufgenommen und hat so eine Schutzfilterwirkung in der Makula, in der Netzhautmitte. Aber wenn Sie sich normal ernähren, nehmen Sie genügend davon mit sich auf und müssen nicht noch zusätzlich Tabletten einnehmen.
Also Salat, Spinat, besser.
Ganz genau, schmeckt auch besser als die Tablette.
Eben, genau. Herr Kovnatski, herzlichen Dank. Grüße nach Mittelfranken und Gerd Behrens aus Königssee ist am Telefon. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Bitte sehr.
Ja, ich habe in einer Bibliothek entdeckt, dass vor mir diese Spinnenweben schweben. Da gibt es gar keine. Da habe ich erst entdeckt, dass das ein kleiner Augentier sein muss. Ein kleines, so wie ein Blättchen an einem Faden, ist dauernd vor mir, vom rechten Auge. Der Augenarzt hat gesagt, das ist harmlos, das geht wieder weg. Glaube ich aber nicht dran, weil es sich leicht vergrößert. Was könnte ich da tun?
Die Symptome sind, so wie Sie es sehr eindrucksvoll geschildert haben, vieldeutig. Da können verschiedene Ursachen dahinter stecken. Es könnten wieder die Glaskörpertrübung sein, die wir heute schon besprochen haben. Es können auch Benetzungsstörungen sein der Hornhaut, der Bindehaut. Da müsste tatsächlich die Augenärztin, der Augenarzt schauen und kann das sicherlich gut zuordnen. Am ehesten, so wie Sie es schildern, spricht es für Glaskörpertrübung.
Das heißt, nochmal gucken lassen. Genau, können wir hier am Telefon und im Radio natürlich nicht machen. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Grüße an den Königssee, an Gerd Behrens. Eine Hörerin aus Thüringen berichtet, sie hatte Diagnose grauer Star und bei der OP sei es zu Problemen an der Netzhaut gekommen, eine Verätzung. Kann sowas passieren?
Eine Verätzung kann eigentlich bei einer grauen Staroperation nicht auftreten, aber es gibt, wenn es Probleme gibt, dass die Linsenkapsel nicht stabil genug ist, nicht selten Schwellungen in der Makula, Makulaödeme, die dann behandelt werden müssen. Vielleicht geht das in diese Richtung, aber eine Verätzung ist eigentlich nicht denkbar.
Am Telefon Herr Gericke aus Weimar.
Ja, ja. Also ich kann sehr wohl noch zufrieden sein mit meinem Sehvermögen, aber Folgendes. Ich hatte im März eine erfolgreiche Operation betreffs Netzhautablösung. Doch zwei praktizierende Augenärzte hatten im Januar, beziehungsweise im März, also zwei Tage bevor es erkannt wurde, die offenbar im März nach meiner Leinhaftenbeurteilung, im Dezember 24 einsetzende Netzhautablösung nicht erkannt. Die Ärztin, zu der ich zum Lasern überwiesen worden war, sagte mir, wo ich auch gegen grauen Star operiert worden war, auf meine Bemerkung hin, Sie haben sicherlich ein noch feineres Gerät als die von mir aufgesuchten Ärzte, mit denen Sie Netzhautablösung erkennen. Ihre Antwort war, das kann man auch so erkennen. Und da ist nun meine Frage, gibt es diesbezügliche Weiterbildungsangebote? Wäre doch wohl nötig.
Also man braucht kein Hightech-Gerät, um eine Netzhautablösung zu diagnostizieren. Ganz wichtig ist die Pupillenweitstellung durch Tropfen, weil diese Ablösung und Netzhautrisse und Löcher meistens in der äußeren Netzhaut stattfinden und da braucht man entsprechende Optiken. Dann findet häufig ein sogenanntes Kontaktglas, Dreispiegel-Kontaktglas Anwendung. Mhm. Aber manchmal sind die Symptome da und es ist wirklich noch nichts Behandlungsbedürftiges zu sehen. Deswegen ist es im Nachhinein etwas schwer zu beurteilen, war da wirklich schon was, wurde es übersehen. Ich denke, die Qualität gerade in Deutschland der Augenärztinnen und Augenärzte auch im Niedersachsenbereich ist exzellent und es ist sehr unwahrscheinlich, dass was übersehen würde.
Und die bilden sich auch gerne und regelmäßig fort.
Und die bilden sich regelmäßig fort, müssen das auch nachweisen mit den Fortbildungspunkten. Also da ist das Niveau in Deutschland, glaube ich, exzeptionell gut.
Danke an Herrn Gericke und Grüße nach Weimar. Ein Hörer hatte eine Netzhautablösung im linken Auge und seit der OP liegen die Bilder, die er sozusagen mit dem linken und mit dem rechten Auge sieht, nicht mehr übereinander. Also senkrechte Linien sind auf dem linken Auge so eher angebogen. Und gibt sich das? Kann man das mit einer Brille korrigieren? Was raten Sie?
Das ist manchmal ein kniffliges Problem nach Netzhautablösung. Da kommt es manchmal zu Verschiebungen, sodass es nicht mehr so gut korrespondiert mit dem Partnerauge, aber die gute Nachricht ist, es gibt da diese sogenannte Plastizität des zentralen Nervensystems. Das heißt, im Okzipitalhirn, wo die Wahrnehmung stattfindet, wird es mit der Zeit quasi in der Wahrnehmung korrigiert. Es sei denn, es ist, wie vorhin besprochen, sekundär eine Gliose entstanden, dieses Bindegewebshäutchen, das diese Symptome macht, dann sollte das entfernt werden.
Also das Gehirn lernt ordentlich mit der Zeit.
Mhm, genau.
Das ist doch beruhigend, oder?
Eben.
Augenmedizin, Erkrankungen der Netzhaut, das war heute Thema der Sprechstunde. Danke allen Hörerinnen und Hörern, die uns gemailt haben. Es waren sehr viele heute. Dank allen, die angerufen haben. Dank an unseren Experten im Studio, Professor Frank Holz, Direktor der Augenklinik am Universitätsklinikum in Bonn. Er ist auch im Präsidium der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft und der Stiftung Auge. Herr Holz, schön, dass Sie hier waren.
Vielen Dank.